Heute wird's herausfordernd. Stell dir mal vor, du sitzt in so einem Café und du bestellst dir so einen schönen, großen Latte Macchiato. So mit heiß aufgeschäumter Milch und so leckerem Espresso drin. Vielleicht ist es draußen kalt, du legst dann die Hände um das Glas und du genießt die Wärme und du freust dich drauf, jetzt den ersten Schluck zu nehmen. Und dann kommt auf einmal so ein zerstreuter Kellner vorbei und kippt dir 4 Eiswürfel ins Glas. Vielleicht hatte jemand für seine Cola bestellt und er hat einfach nur das Glas gesehen und er hat nicht drüber nachgedacht. Was macht das jetzt mit deinem Latte Macchiato? Er ist lauwarm und verwässert. Nicht heiß und nicht kalt, sondern lauwarm. Und es gibt tatsächlich eine Gemeinde in der Bibel, die ganz genauso beschrieben wird. Das ist die Gemeinde von Laodicea. Und es ist gut, dass solche Texte in der Bibel stehen, weil wir von Gemeinden lernen können, die nicht alles richtig gemacht haben. Thema von heute ist die lauwarme Gemeinde. Und ich lese aus Offenbarung 3 ab Vers 14. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Damit ist Jesus gemeint. Und er sagt: Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist, arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu deinem Gott. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer Ohren hat, der soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Harter Text. Wie wird eine Gemeinde lauwarm? Zum Beispiel, indem Menschen mit ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen kommen und jeder bringt so seine Erwartung an den Gottesdienst mit. Und diese Erwartungen passen überhaupt nicht zueinander. Ich gebe euch da mal ein Beispiel dazu. Auf der einen Seite soll mehr Wirken des Heiligen Geistes stattfinden, aber es darf auch nicht zu charismatisch sein. Auf der einen Seite sollen die biblischen Regeln für das eigene Leben und Handeln mehr betont werden, aber auf der anderen Seite soll es auch nicht zu leistungsorientiert sein. Auf der einen Seite soll jeder mitmachen und jeder soll auch Fehler machen dürfen. Auf der anderen Seite soll der Gottesdienst aber qualitativ hochwertig sein. Auf der einen Seite soll die Predigt anspruchsvoll und herausfordernd sein, damit Christen im Glauben wachsen. Auf der anderen Seite soll der Gottesdienst so niedrigschwellig sein, dass auch Menschen angesprochen werden, die Jesus noch gar nicht kennen. Versteht ihr das Problem? Die Erwartungen an einen Gottesdienst können so unterschiedlich sein. Und jetzt kommt's. Mittelmäßigkeit entsteht dort, wo wir versuchen, all das umzusetzen und wo wir versuchen, es allen recht zu machen. Versuch mal eine Predigt vorzubereiten, die Gäste anspricht, aber auch Nahrung für langjährige Christen gibt, die dem Wirken des Heiligen Geistes Raum gibt, aber gleichzeitig nicht zu charismatisch ist, die konkrete Anforderungen zum Handeln beinhaltet, aber nicht leistungsorientiert. Und wenn ich in einer Predigt das alles und noch viel mehr an Erwartungen umsetze, dann bin ich so liebevoll und so unverbindlich und ich trete niemandem auf den Schlips, aber ich bin weder heiß noch kalt, sondern lauwarm. Und dann sind Menschen enttäuscht, weil zum einen die Erwartungen nicht erfüllt werden und zum anderen die Predigt keine Kraft hat. Und dann fangen Menschen an, nicht mehr in den Gottesdienst zu kommen, weil es ihnen nichts mehr bringt. Und vielleicht suchen sie sich dann geistliche Nahrung im Internet oder sie gehen woanders hin. Eine Gemeinde verliert ihre Kraft, wenn jeder versucht, seine eigenen Erwartungen durchzusetzen und keine Einheit mehr da ist. Das passiert schon allein da, wo wir ganz Unterschiedliches beten. Der eine betet für Regen, der andere für Sonne. Ja, was soll denn Gott tun, wenn in einem einzigen Gottesdienst total unterschiedliche Gebete kommen? Welches Gebet soll er denn erhören, wenn sich die Gebete widersprechen? Das ist schwierig. Und in Johannes 17 betet Jesus für die Gemeinde, dass sie eins wird. So wie Jesus mit dem Vater eins ist. Und diese Einheit ist der Schlüssel für das Wirken Gottes. Die Einheit ist der Schlüssel für das Wirken Gottes. In der Einheit der Gemeinde liegt die Kraft für Veränderung. Wenn wir uns eins machen und uns gemeinsam in eine Richtung bewegen, mit unseren Gebeten, mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, mit unserem Handeln, dann kann Gott Großes unter uns tun. Nicht heiß, nicht kalt, sondern lauwarm. Lauwarm ist ein fauler Kompromiss. Und das kann es nicht sein. Und es gibt Christen, die heiß sind. Ich möchte euch ein Beispiel bringen, weil wir müssen echt aufpassen, dass wir uns mit unserem Reden nicht gegenseitig Eiswürfel in kalte Getränke kippen. Was meine ich damit? Stell dir vor, es ist jemand im Gottesdienst, der ist noch nicht lang gläubig. Und er wird im Lobpreis von Gott ganz stark berührt. Er hat eine tiefe Begegnung mit Gott und er ist innerlich noch so ganz aufgewühlt. Und dann geht er nach dem Gottesdienst zum Snacktisch, um sich eine Tasse Kaffee zu holen. Und neben ihm stehen zwei langjährige Christen, die für ihn eigentlich sowas wie Vorbilder sind. Und er bekommt unfreiwillig ein Gespräch mit, in dem der eine zum anderen sagt: Der Lobpreis wird aber auch immer schlechter. Ich bin fast dabei eingeschlafen. Können die nicht mal andere Lieder nehmen oder musikalisch was ändern? Und dieser kleine Satz ist wie ein Eiswürfel, der in eine Tasse Kaffee gekippt wird. Total ernüchternd. Und auf eine heiße Begegnung mit Gott kippt jemand, ohne es zu merken, Eiswürfel und die ganze Geschichte wird wieder so ein bisschen relativiert und damit lauwarm. Und beim nächsten Mal wird derjenige vielleicht kritischer hinhören und er wird versuchen herauszufinden, ob der Lobpreis wirklich so schlecht ist. Und das erstickt jede weitere Gottesbegegnung im Keim. Ich sag ja, es ist herausfordernd heute Morgen. Aber das mit den Eiswürfeln ist ja so eine Sache. Eiswürfel sind total sinnvoll und nützlich für ein Kaltgetränk. Es ist einfach eine Frage der Anwendung. Und genauso ist es mit der Kritik und mit der Erwartung an den Gottesdienst. Die Kunst besteht darin, das richtige Gefäß zu wählen. Nämlich die Cola und nicht den Latte Macchiato für die Eiswürfel. Das heißt, zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen. Weise zu sein im Reden und weise zu sein im Handeln. Die Einheit untereinander zu suchen, um gemeinsam Dinge zu verändern. Und dazu gehört auch das Bewusstsein, dass wir Veränderung brauchen. Dass eben nicht alles Paletti ist. Dass wir vielleicht nicht so toll sind, wie wir immer von uns selbst gedacht haben. Dass wir den Mut haben, unbequeme Fragen an uns heranzulassen. Dass wir den Mut haben, uns korrigieren zu lassen. Und ich kann euch sagen, dass ich persönlich in den letzten Monaten durch einen schwierigen Prozess gegangen bin. Ich konnte darüber nicht im Gebetschat schreiben, weil das ging so tief. Und teilweise wusste ich auch einfach nicht, was da gerade mit mir passiert. Mir ist ganz schmerzhaft bewusst geworden, wo ich im vergangenen Jahr Menschen verletzt habe, wo ich sie vor den Kopf gestoßen habe, wo ich schuldig geworden bin. Und das hat mich innerlich zerbrochen. Und es hat mir gezeigt, dass ich nicht so toll bin, wie ich von mir gedacht habe. Und ich habe gedacht, ich wüsste genau, wie Gemeinde funktioniert und wie man die Dinge besser macht. Aber dann hat mich Gott überführt und dieser Zerbruch war schmerzlich. Und dann kam die Phase, in der ich gedacht habe, dass Gott mich nicht mehr gebrauchen kann, weil ich zu schlecht bin. Und mittendrin die Anfrage, ob ich ins Gemeindeleitungsteam kommen soll. Ich habe mich so klein gefühlt, so klein. Und Gott hat mir gezeigt, dass meine Berufung nicht von meinem guten Verhalten und auch nicht von meinem schlechten Verhalten abhängig ist. Und dass es dabei gar nicht um mich geht, sondern es geht um ihn. Es geht um seine Absichten und um sein Wirken. Und da bin ich ein Puzzleteil in einem Plan, der größer ist. Und in unserem Bibeltext in Offenbarung 3 wird dieser Prozess der Umkehr beschrieben und ich konnte das tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ich lese weiter ab Vers 17. Da steht, du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist, arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wird. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Umkehr ist schmerzlich und das Erkennen von Schuld tut weh. Aber das, was daraus entsteht, ist reines Gold. Reines Gold, das im Feuer geläutert wird. Und ich habe durch diese ganze Sache, durch diesen ganzen Zerbruch, eine neue Sehnsucht nach Gottes Wirken bekommen. Neues Feuer und eine neue Kompromisslosigkeit. Auch eine neue Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes. Und um diese Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes geht es. Wir entweihen die Gottesdienste mit kritischen Gedanken, mit Skepsis oder mit Besserwisserei. Das sind die Eiswürfel. Und gleichzeitig verschließen wir uns damit selbst für das Wirken Gottes, wenn wir ihm nichts zutrauen. Von Jesus wird gesagt, dass er in seiner Heimatstadt kaum Zeichen und Wunder tun konnte, weil ihm die Leute nicht geglaubt haben. Das können wir in Matthäus 13 nachlesen, ab Vers 53. Da steht: Nachdem Jesus diese Gleichnisse erzählt hatte, verließ er die Gegend, kehrte in seinen Heimatort Nazareth zurück und lehrte dort in der Synagoge. Alle waren erstaunt über ihn und fragten: Woher hat er diese Weisheit und die Macht, Wunder zu tun? Er ist doch der Sohn des Zimmermanns und wir kennen seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas. Und auch seine Schwestern leben alle hier bei uns. Woher hat er das alles nur? Und so kam es, dass sie ihn ablehnten. Und da sagte Jesus: Nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat und in seiner eigenen Familie. Weil die Menschen in Nazareth nicht an Jesus glaubten, tat er dort nur wenige Wunder. Was heißt das auf uns heute übertragen? Wenn wir der Meinung sind, dass Gott in unserer Gemeinde nicht wirkt, dann wird dort auch nicht mehr viel passieren. Wir schneiden uns selbst vom Wirken Gottes ab, wenn wir ihm die Macht absprechen, bei uns Wunder zu tun. Aber wenn wir uns gemeinsam nach Gott ausstrecken, wenn wir wieder ihn suchen, in Einheit und in dem Bewusstsein, von ihm abhängig zu sein, dann wird er kommen und wieder ganz neu in unseren Gemeinden einziehen. Und so steht es auch in unserem Text in Offenbarung 3, dass weiter in Vers 20 sagt Jesus: Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und genau das ist es, was der Feind verhindern möchte. Er möchte um jeden Preis verhindern, dass Menschen Gemeinschaft mit Gott haben. Und hier geht es um einen geistlichen Kampf in der Gedankenwelt. Hier möchte jemand einen Keil zwischen dich und deinen Gott treiben. Und das darfst du dir nicht gefallen lassen. Es ist der Feind, der dich entmutigen möchte. Und es ist der Feind, der dir einreden möchte, dass du Gott dort, wo du bist, nicht erleben kannst. Und es ist der Feind, der dich immer wieder auf Dinge aufmerksam machen will, die schlecht laufen. Und seine Waffen sind Enttäuschung, Frustration und Entmutigung. Dem dürfen wir nicht nachgeben. König David war ein Kämpfer und er war ein Anbeter. Und von ihm können wir lernen, diesen Kampf der Gedanken an der Seite Gottes zu gewinnen. Viele Psalmen fangen damit an, dass David völlig frustriert zu Gott kommt und ihm sein Leid klagt, dass er ihm alles schildert, was schlecht läuft, wie sehr ihn die Feinde bedrängen. Und man hat den Eindruck, dass er total niedergeschlagen ist. Und dann erleben wir mitten in diesen Psalmen die Wende. Plötzlich fängt David an, Gott zu loben. Und er sagt, Gott, du bist stärker. Du bist derjenige, der gewinnt. Du bist derjenige, der eingreifen wird. Du bist hoch erhoben. Du bist mein Gott. Und so wird aus diesem klagenden Häufchen Elend wieder ein Kämpfer und ein Anbeter. Und er versetzt sein ganzes Vertrauen auf den allerhöchsten Gott. Lass uns zu Kämpfern werden und zu Anbetern, die sich nicht entmutigen lassen, die sich auch nicht auseinanderbringen lassen, sondern eine neue Sehnsucht nach dem Wirken Gottes entwickeln, die ihre eigenen Erwartungen zurückstellen, um sich gemeinsam mit anderen wieder neu auf Gott auszurichten. Lasst uns Gott wieder gemeinsam suchen und von ihm erwarten, dass er unsere Gemeinden neu belebt. Dass wir nicht lauwarm sind, sondern heiß. Und dass er uns gebrauchen kann, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Im September werden wir hier in der Gemeinde eine große Konferenz haben. Ich weiß noch gar nicht, ob das bei jedem angekommen ist. Lass uns dafür beten, dass Gott in uns eine neue Sehnsucht weckt, nach seinem Handeln und Wirken, hier in unserer Gemeinde. Große Veränderungen geschehen dort, wo Menschen wieder anfangen, Großes von ihrem Gott zu erwarten. Lass uns das gemeinsam tun. Wenn ich auf einer Konferenz bin, irgendwo, ganz woanders, gehe ich mit großen Erwartungen hin und ich treffe auf viele Menschen, die auch große Erwartungen haben. Und meistens komme ich zurück total erfüllt, total aufgebaut in meinem Glaubensleben. Das Problem ist, was ist, wenn das hier ist? Ist Jesus der Zimmermannssohn, der, den wir ja schon kennen, das, was so normal ist? Oder ist Jesus der Sohn Gottes, von dem wir Großes erwarten? Nicht, weil wir denken, so und so muss es ablaufen, sondern weil Gott Gott ist und weil wir diesen allmächtigen Gott begegnen möchten. Diesem allmächtigen Gott, der hier Zeichen und Wunder tun kann und Zeichen und Wunder tun möchte. Jesus ist mehr als der Zimmermannssohn von nebenan. Jesus ist der allmächtige Sohn des allerhöchsten Gottes, der diese Welt verändern möchte. Wir werden jetzt nochmal Gott gemeinsam anbeten. Und ich bitte die Caro und die Ruth nach vorne. Wir werden jetzt nochmal in die Anbetung einsteigen. Und du kannst deinem Gott deine Gedanken bringen. All das, was dich jetzt beschäftigt, kannst du ihm bringen. Du kannst ihn um Vergebung bitten dafür, wo du vielleicht lau geworden bist. Wo du vielleicht keine Erwartungen mehr hattest an sein Wirken unter uns. Wo du vielleicht aufgegeben hattest oder nicht mehr geglaubt hast, dass Gott in unserer Gemeinde Dinge verändern kann. Du kannst ihm deine Skepsis bringen. Du kannst ihm deine Resignation bringen. Vielleicht auch diesen Gedanken, ich weiß es eh besser. Das kannst du ihm alles bringen. Und du darfst ihn darum bitten, dass er dir neues Feuer gibt. Dass er dir eine neue Leidenschaft in der Beziehung zu Gott gibt. Dass er diese Flamme wieder entfacht und diese Flamme am Brennen bleibt. Dass du wieder sein Handeln neu erwartest. Jetzt was ganz Praktisches, dass du dich wieder auf die Sonntage freust. Vielleicht, wo die Freude verloren gegangen ist und die Alternative, im Bett zu bleiben, eine große Anziehungskraft gewonnen hat. Dass du dich wieder freust auf die Gottesdienste, weil du dort deinem Gott begegnest. Lass uns wieder gemeinsam auf Gott ausrichten und ihn suchen. Und lass uns stark werden im Kampf gegen die Anfechtung, auch im Kampf gegen die Entmutigung, im Kampf gegen diese Gedanken, die immer kreisen. Das ist ein Kampf, den wir gemeinsam kämpfen können. Und das Gebet und die Anbetung sind Waffen in diesem Kampf, die uns dabei helfen, zu siegen. Das möchten wir heute Morgen tun. Wir möchten jetzt Jesus anbeten als den Sohn Gottes, der auferstanden ist und den wir ehren wollen. Amen.